herzlich willkommen zu Folge 182 des wohl konzeptlosesten deutschen Podcasts, der Brüller von Couch. Mein Name ist, ich bin auch mal wieder hier seit einem guten halben Jahr und an meiner Seite sind Spritti.
Hallo.
Und nach seinen vielen Abenteuern Markus.
Hallo. Apfelkern kann heute leider nicht bei uns sein, weil sie hat gedacht, sie hat genug Zeit hier verplempert. Wenn die anderen Deppen wieder hier auftauchen, dann packt sie endlich mal ihre 7 Drachen und zieht los nach Westeros,
ja,
um ihren Thron zu beanspruchen. Gut.
Ja, und das ist ja auch eine Besonderheit, dass der Connor mal wieder dabei ist. Das finde ich ja auch bisschen schön.
Ja,
ja, ich habe jetzt auch inzwischen, wo ich schon mit Westeros und so anfing, tatsächlich geschafft, die bisherigen 5 Staffeln Game of Thrones nachzugucken. Jetzt kann ich endlich nicht mehr gespoilert werden.
Boah, cool.
Ich habe ja noch nichts davon gesehen, aber ich habe alle Reviews und Besprechungen gesehen und gehört und weiß deswegen trotzdem über alles Bescheid.
Ja. Ja. Ja, ich habe mir in der letzten Zeit eine Pause gegönnt und ich finde das eigentlich richtig krass und auch unverschämt von Spritti, dass der mir immer nachspioniert hat und hat dann immer rausgefunden, was ich gemacht habe. Fand ich schon ziemlich dreist. Ich habe ihm das auch schon ein paar Mal gesagt, aber er sieht das nicht so richtig ein. Das
gehört
damit zum Podcast.
Was? Wir haben hier eine gewisse Journalistenpflicht in diesem Podcast. Wer unsere Folgen bis jetzt gehört hat, weiß das. Wir sind sehr darauf bedacht, alles zu recherchieren und genau zu berichten, und da leidest halt auch jetzt du drunter.
Ja, ich muss ja auch sagen, ich habe ganz, ganz viele Mails an connor@brüllaffencouch.de bekommen, dass sich ganz viele Leute Sorgen gemacht haben, wo ist denn dieser Markus, was macht der gerade? Also Markus, da musst du nun mit leben, dass wir da den Hörern auch verpflichtet waren, oder Spritti besser gesagt, ich war ja auch nicht da, dass er dann auch die Forderung erfüllt, ne? Und dann aufklärt, was du machst.
Ja, damit wir das nicht so stehen lassen, der Spritti hat ja immer nur so ganz grob herausgefunden, wo ich war, kann ich noch mal so ein bisschen erzählen. Zuerst habe ich ja geholfen, das Atomabkommen zwischen USA und Iran so ein bisschen auszuarbeiten. Und das hat letzten Endes so geklappt, dass ich mit Putin und Obama in einer Bar war und habe die beide so ein bisschen abgefüllt. Und da sind Sachen passiert, wo ich versprochen habe, dass ich die nicht erzähle. Und da im Gegenzug dazu haben sie mir aber versprochen, dass sie sich für einen Monat lang vertragen. Und deswegen ist das letztendlich auch zu diesem Deal gekommen. Der US-Kongress könnte das zwar jetzt noch stoppen und so, aber ich glaube, das schaffen wir schon. Ne? Ja. Ich bin da ganz zuversichtlich.
Bist du mit Putin dann auch oberkörperfrei durch die Tundra geritten?
Ja, er wollte es. Wie gesagt, ich darf einiges davon nicht verraten. Es war auch oberkörperfrei, aber ja, da muss ich jetzt leider mein Wort halten, weil sonst wird das mit dem Iran Atomabkommen ein bisschen schwierig. Ja, und dann hatte ich mich ja noch in Iowa als Präsidentschaftskandidat aufgestellt und habe dann aber festgestellt, dass ich da nicht ausreichend qualifiziert für bin, und irgendwie wollten die das Gesetz auch nicht für mich ändern, dass nur, also außer im Ausland geborene Menschen da Präsident werden können, ne? Ja, und dann war aber mein Favorit von den Republikanern, für die ich ja auch kandidiert habe, Donald Trump, und den unterstütze ich jetzt auch, da schicke ich jetzt all meine Wähler hin. Ich habe ihm nochmal gesagt, er soll vielleicht nochmal öffentlich sagen, wie viel Geld er hat. Das macht Eindruck.
Ja, und auch weiterhin um sich um die Latinos bemühen als Wählerstimmen.
Das ja, genau.
Macht er ja auch sehr vorbildlich.
Ja, und ich habe aber auch gehört, dass eine Online-Zeitschrift alle Nachrichten von Donald Trump mittlerweile unter der Kategorie Unterhaltung führt und nicht mehr unter Politik. Und deswegen weiß ich nicht mehr so ganz, ob die Unterstützung da so gegeben ist. Und sonst empfehle ich dann als Alternative Rick Santorum. Der hat sogar einen eigenen Urban Dictionary-Eintrag. Also das ist auch ein taffer Typ. Super. Den sollte man dann wählen. Ja, und dann ging es ja weiter als Streikbrecher bei der Bahn. Das war nicht so von Erfolg gekrönt. Ich bin da mit meinem Fiat Panda 750 vorgefahren, wollte ein paar Leute mitnehmen, aber hat nicht ganz geklappt. Das war ein bisschen lame. Aber dann kam ja so ungefähr das Highlight. Ich hatte ja schon einen lebenslangen Traum, nämlich mal als Aktmodell in der École Nationale Supérieure de Beaux-Arts de Paris, als Aktmodell da halt zur Verfügung zu stehen. Und das ist auch alles ganz gut gelaufen. Ich war sehr zufrieden mit den Ergebnissen, aber war dann nachher ziemlich enttäuscht, als das ausgestellt wurde unter dem Titel Ästhetik des Hässlichen. Und da war ich doch ein bisschen geknickt. Ja, weil ich so geknickt war, wollte ich dann noch als Kühlerfigur jobben für Jugendliche mit selbstgebauten Autos in der Wüste. Aber das hat irgendwie nicht so geklappt mit der Halterung und so. Das hat sich dann schnell festgestellt, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Ja, und dann war es ja so, dass ich die Woche später in der Bibliothek, da war ich noch in der Namib-Wüste, da gibt's eine Bibliothek, und da haben wir das Grundgesetz von Deutschland gefunden, ist ja klar, in Namibia, ne, und eine Schatzkarte gefunden, und dann bin ich mit Diane Krüger durch die Welt, um den Schatz zu finden. Leider muss ich sagen, dass wir den Schatz nicht gefunden haben, auch wegen der Kürze der Zeit, ich hatte noch andere Termine. Und sie hat mir aber im Vertrauen gesagt, dass sie bald Joshua Jackson heiraten wird und dass der vielleicht noch einen anderen Ort wüsste, wo man nach dem Schatz suchen könnte. Ich wusste jetzt aber nicht genau, was sie damit meint. Ja, und dann, meine Güte, also ich habe so viel erlebt, ich muss jetzt hier ganz schön was erzählen. Ja, dann kam es ja zum Verwerfnis, weil ich bei der Müllaffen-Couch mitgepodcastet hatte. Das lief anfangs auch sehr gut. Wir hatten ja auch schon Banner gemalt und auch schon Kampagnen gestartet, dass im Internet auch mal ein bisschen was gegen die Brüllaffen-Couch unternommen wird und gegen die Umweltverschmutzung von Urwäldern durch Affen. Aber ich wurde dann rausgeworfen, als ich meine Nespresso-Maschine beim Treffen mitgebracht habe. Und dann ja musste ich halt raus. Ich würde mich ja wie ein Affe verhalten, hieß es dann. Ja, und eigentlich war danach geplant, und da hattest du nicht ganz richtig recherchiert, glaube ich, dass ich mit Kaiserschnurrbart Tamarin zusammen lebe, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Aber das hatte die Müllaffen-Couch schon vorher erfolgreich unterbunden und die Reise dahin für mich verhindert, weil ich ja nicht mehr in deren Kollektiv war. Ja, und dann war ich ja noch in den ecuadorianischen Anden und da habe ich ja, genau, mein Werk.
Klingt fantastisch.
Ja, und da habe ich eine Zeit lang mitgemacht, fand ich auch ganz gut. Und ja, das war eigentlich so die Zeit, wo ich war. Und ganz zum Schluss war ich noch kurz in Bayern. Und ich weiß ja nicht, ob wir darüber mal reden sollen. Ein ganz kleines bisschen. Also ich habe ja innerdeutsch mehr Vorurteile als bei Ausländern, meine ich zumindest, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Schwaben, Bayern, keine Ahnung, wenn es so ums Ausland geht, bin ich ein bisschen selbstkritisch meistens oder guck auch, ob das wirklich stimmt, und habe natürlich immer noch so meine Vorurteile, das ein oder andere, aber am meisten Vorurteile habe ich, glaube ich, gegen andere Bundesländer in Deutschland. Ja, und dann bin ich aber nach Bayern gefahren und ich war echt überrascht. Also erstmal habe ich so meinen Ursprung, vielleicht so ein bisschen überspitzt gesagt, ich dachte so, ja, letzte Bundestagswahl hat da 50% CSU gewählt, also jeder zweite ist dann ein Arschloch. So ungefähr war meine Ausgangslage. Und ich war aber echt überrascht, auch von den Menschen, die vielleicht in einer touristischen Gegend ein bisschen netter sind als vielleicht auf in größeren Städten in Bayern. Aber auch von der Landschaft und so. Ich war halt früher ein paar Mal in der Schweiz und in Österreich, und aber immer nur als Jugendlicher, immer nur zur Wintersaison, und hab da Ski gefahren. Und jetzt war ich halt im Sommer oder fast im Sommer, und ich war echt überrascht, wie schön das da ist im Allgäu und so, und wie nett und zuvorkommend die Leute auch waren. Ich habe die natürlich jetzt nicht gefragt, ob sie CSU wählen und ich sie deswegen blöd finden muss, aber fand ich schon irgendwie krass, dass ich auch dadurch, dass ich mal da war, schon einige der Vorurteile abgebaut habe.
Und die Sprachbarriere, hast du die überhaupt verstanden?
Ja, das ist ja das Schlimme, dass die teilweise innerhalb von Bayern noch unterschiedliche, sag ich mal, Aussprachen haben. Wie nennt man das? Ja, unterschiedliche Dialekte. Ja, und bei manchen war es dann ein bisschen schwieriger, wenn die, ich weiß nicht, woher die dann genau kamen, aber die haben dann so ein ganz tief bayerisches gesprochen, vielleicht auch so ein bisschen, wie man das so als Parodie oder so aus dem Fernsehen kennt, wenn so ganz schlimm bayerisch geredet wird, so dieser Dialekt dann. Aber da, wo ich war, bemühten sich, glaube ich, auch viele, in Anführungsstriche Deutsch, Hochdeutsch zu sprechen. Und ja, was halt nur anfangs gewöhnungsbedürftig war, als ich da war, war halt Grüß Gott und Grüße Sie Gott. Ne? Also das zweite fand ich noch so eine kleine Steigerung. Ja, mich darauf einzulassen und dann auch Grüß Gott zurückzusagen, was ich dann auch gemacht habe, aber meistens dann irgendwie Servus oder so, was da ja auch eher so gang und gäbe ist. Das war so für mich eine kleine Herausforderung. Am Anfang habe ich mich aber auch ein bisschen dran gewöhnt. Ja. Ja, wollte ich nur sagen. Also ich habe mir mal vorgenommen, ich müsste eigentlich so mehr Vorurteile abbauen. Vielleicht haben sich auch ein paar Vorurteile bestätigt. Dadurch, dass ich ja jetzt zum Beispiel, da war ja in den Anden. ja, also dass da schon es auch viele Feste gibt, wo Menschen in Trachten gekleidet sind und die dann ja in Vereinen organisiert sind und so weiter. Das war so eine Sache, ja, wo sich so ein Vorurteil, heißt Urteil oder zumindest ein Bild von Bayern so ein bisschen bestätigt hat, wo ich eigentlich dachte, dass es eher nicht mehr so gang und gäbe ist, auch bei der Jugend, sich da so in Trachten herumzuspazieren. Genau. Ja. Wart ihr schon mal in Bayern? Also längere, so eine Woche lang oder so?
Nee.
Also.
Nur in Österreich.
Ja, ich habe Verwandtschaft in Bayern, wo ich schon mehrmals zu Besuch, in München, wo ich schon mehrmals zu Besuch war, aber das ist natürlich dann noch ein bisschen was anderes. Mhm. Und eine Ex-Freundin, die Verwandtschaft kam aus dem Allgäu, aus Kaufbeuren.
Ah, okay.
Da ja, war da ich, war ich auch. Ja. Da war ich dann mal eine Weile. Was, ja, sehr schön ist. Also Landschaft sehr schön. Ich kann mich halt mit dem Dialekt da nicht anfreunden. Ich weiß nicht, ich habe da...
Ja.
Weißt du, wenn du schon Leute sprechen hörst und dich stört es schon so etwas.
Ja, das stimmt.
Auch wenn die Leute noch so nett sind. So ein Grund Unwohlsein.
Ja.
Total unbegründet und aber ja, das habe ich irgendwie da manchmal.
Aber mich jetzt irgendwie, also auch so landschaftlich, ich weiß jetzt nicht, ob es zufällig die Zeit da, wo ich da war, dass da weniger Menschen da waren oder so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Münster oder teilweise auch in Münster Umgebung irgendwie an See gehe und mich da an See legen will und entspannen oder von mir aus auch schwimmen oder sowas, dann ist das meistens bei warmem Wetter richtig proppevoll. Da hat man auf jeden Fall immer ein paar Leute neben sich und vielleicht ist auch noch irgendwo laut Musik oder so. Vielleicht nervt einen das auch manchmal. Vielleicht ist es auch schön. Aber ich hatte jetzt in Bayern häufiger, wenn man da irgendwie an die Seen fährt, dass das echt, dass man da richtig viel Platz für sich alleine hatte oder mit den Leuten, mit denen man da war. Und dann halt, natürlich ist das auch super schön, so ein See mit Bergen im Hintergrund, finde ich zumindest. Also das ist so rein vom Panorama und ja, von einer Lebensqualität, glaube ich, dann auch, ist es schon ziemlich, ziemlich toll. Ja. Ja, in Österreich war ich auch noch ganz kurz. Kennt jemand von euch die Highline 179?
Nein.
Das ist so eine, ist so eine Brücke, die kann man auch googeln. Und ja, die ist so eine große Brücke über einen Pass oder was ist das? So eine große Straße, auf jeden Fall ziemlich hoch und unten sind da, wie, so ist dann so ein Gitter, wie nennt man das? So ein Gitter, wo man durchgucken kann mit so viereckigen Öffnungen. Keine Ahnung, wie das heißt. Also wenn man nicht schwindelfrei ist, ist das, glaube ich, schon
Fenster?
Eine Herausforderung. Nein, das, worüber du gehst, das ist aus Stahl. So viereckige Löcher oder viereckige Abstände, wo das dann halt so gesichert ist. Dann nicht gesichert. Ach, keiner. Was? Gerüst, ja, so ein Gerüst. Was, wo man halt durchgucken kann, auch halt unter deinen Füßen siehst du dann, wie es da runter geht.
Moment, das dieses Highline-Dingsbums ist dieses Gerüst oder da gibt es noch ein Gerüst?
Nein, das ist Highline 179 heißt das und das ist so eine Brücke, die geht halt in Reute, ist in Tirol, geht dann über so eine Fernpassstraße.
Eine Autobrücke, ja?
Nee, das ist jetzt nur eine Fußgängerbrücke. Ah, kostet 8 Euro, okay. Um da rüber zu gehen, also hin und zurück. Also mit Eintritt versehen. Und man darf da auch nicht wohl rübergehen, wenn das richtig stark stürmt. Aber man hat da echt eine tolle Aussicht und ist da auch bei den Burgen. Allerdings musste ich auch feststellen, dass das, sag ich mal, die Berge da hochzugehen oder, ja, sag ich mal, die Steigung mir am Anfang nicht so leicht fiel. War schon ganz schön anstrengend. Ja, aber auf jeden Fall schöne Gegend da, kann ich nur empfehlen. Ja, das war es eigentlich, was ich dazu sagen wollte.
Und nochmal zu der Brücke. Kann man jetzt also zu Fuß rübergehen oder kann man sich irgendwie nicht festhalten oder warum ist da so ein Gitter drunter oder sowas?
Nein, also da kann man sich schon festhalten an der Seite, ist ein Gerüst, wo man auch nicht runterfallen kann.
Schwankt die oder ist die fest, die Brücke?
Die schwankt ein bisschen.
Okay.
Also ich kann dir das ja vielleicht nochmal so ein Bild davon hier in unseren Shownotes verlinken. Ja, und je nachdem, wie man da so ist und wie stark das gerade schwankt, ist das halt schon kleiner Nervenkitzel, sag ich mal, aber ich habe jetzt nicht so Höhenangst, deswegen war das für mich einfach nur schön wegen der Aussicht und dass die Burgen da so an der Seite waren, wo man dann nochmal gucken konnte und wo auch noch Erklärungen steht, was das für Burgen oder Befestigungen da waren und was da früher passiert ist und so. Und
wie lang läuft man da drüber oder wie lang ist das?
Wie lang ist 400 Meter ungefähr, also fast einen halben Kilometer. Ja. Das ist schon eine ziemlich lange Fußgängerbrücke über so einen Abgrund dann halt. Und man musste halt da auch anfangs, wie gesagt, ein Stück hochgehen. Oder wenn man von Reute hoch will, muss man sowieso noch vorher ein Stück wandern, den Berg hoch. Oder man kann aber auch sich mit dem Auto da beim Fernpass, kann man direkt zur Basisstation fahren sozusagen. Muss dann aber trotzdem noch so ein paar Höhenmeter überwinden, bis man über die Brücke gehen kann. Ja. Ja, okay. war ganz schön. Habe ich noch ein paar Fotos gemacht und so.
Okay, das war der Ort der Woche.
Okay, Highline 179. Ja. Ja.
Genau. Habt ihr hier mitbekommen, dass dieses Ding jetzt beim Pluto angekommen ist? New Horizons?
Yo.
Ich finde das ja relativ cool.
Ja.
Ich glaube, als es losgeflogen ist, war Pluto noch ein Planet, oder?
War das vor 9 Jahren oder sowas?
Ja, ich glaube 2006 oder so ist es geflogen. Jetzt kommt's an, rentiert sich gar nicht mehr, ist nur noch ein Zwergplanet.
Ja. Ich finde das auch so krass, dass das irgendwie, ich habe gelesen, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, dass das irgendwie so 4,5, 5 Minuten dauert, bis die Signale überhaupt bei uns ankommen, ne? So
Lichtgeschwindigkeit. Ja, und noch länger dauert das Signal. Das dauert ja noch länger, bis die restlichen Daten dann hier ankommen.
Ja, weil die so langsam übertragen, ne?
Ja.
Ja. Das ist schon cool. Also das Bild auch, ne, ist irgendwie faszinierend, dass man dann vor fast 10 Jahren irgendwie so ein Gerät losgeschickt hat und jetzt kommen davon Bilder an. Das ist irgendwie richtig cool.
Ja.
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 Was ich aber auch gehört habe, ist, dass wir auch wohl gerade Glück hatten, weil der wohl irgendwie gerade an der Sonne vorbei war, der Pluto, vor einiger Zeit. Und dass deswegen die Oberfläche irgendwie noch interessanter war. Und jetzt ist er wohl wieder auf dem Weg, wo der längere Zeit nicht mehr so nah an der Sonne ist. Und dann sieht das da wieder anders aus oder so.
Ein Jahr dauert das dann ungefähr wohl, bis die Daten
hier
ankommen. Mhm. Aber mit Herzchen drauf ist der Pluto.
Ja. Oder mit Pluto drauf. Gab's ja auch ein Bild, ne? Für Disney.
Echt? Das habe ich noch nicht gesehen.
Ja, da an der Stelle, wo das Herz ist, haben sie dann Pluto-Kopf reingemacht. Oder dass da ja Pluto-Kopf wäre. Von diesem Hund.
Ja. Und wir haben, glaube ich, noch zwei, sind noch aktuell noch zwei Dinger unterwegs. Sonden. Cassini-Huygens, die ist noch aktiv. Ich glaube, die ist um Saturn schwirrt die noch rum.
Mhm.
Sollte, glaube ich, schon längst eingestellt sein, aber die hat noch immer Strom und deswegen lassen sie noch wahrscheinlich noch 2 Jahre laufen. Und Juno ist unterwegs zum Jupiter.
Ja,
die ist 2011 gestartet. Die soll, ich glaube, nächstes Jahr ankommen. Ja. Und 2022 geht dann Juice los. Ich glaube, auch zu Jupiter.
Ja.
Ich finde es auf jeden Fall schon cool und interessant, aber vor allen Dingen halt mit Pluto, dass jetzt die ersten richtigen Bilder von den Planeten sind, ne? Ja. Vorher, das waren alles so Vermutungen und was man erahnt hat und.
Ja. Schon cool.
Ja.
Und vor allem alles, was jetzt irgendwie losgeschickt wird, hat vielleicht noch bessere Technik an Bord oder so, noch hochauflösendere Kameras, dass das dann noch toller ist und so. Bin ja. ich schon gespannt.
Aber ich bin natürlich noch immer sauer, dass sie mich nicht für die Mars-Mission berücksichtigt haben.
Wir haben sie Markus gewählt und nicht dich. Nee. Wenn Markus das nächste Mal fehlt, wissen wir also. Ne?
Ja. Genau.
Auf dem Weg zum Mars.
Ja, Sauerei. Naja.
Ja, aber vielleicht sollte der Mars irgendwann Wasser haben, könnte man da ja vielleicht auch eine neue Algensorte, was heißt neu, da forscht wohl schon ein Professor seit 15 Jahren dran.
Also der hat ja auf jeden Fall Eis, glaube ich. Der hat Eis, ja. Der hat Polarkappen und so, und wenn die dann schmelzen, dann hat er auch Wasser.
Ja, man muss da irgendwie eine Atmosphäre aufbauen und dann ein bisschen wärmer machen und so, und dann wird das schon alles, glaube ich. Mhm. Aber auf jeden Fall hat dieser Professor, allerdings auf der Erde, Algen gezüchtet und hat er wohl auch gemacht, um Tiere zu füttern oder was dann als Nahrungsmittel für Tiere dienen soll. Hat jetzt aber festgestellt, als er das Ganze mal selbst gegessen hat, dass diese Algen wohl nach Speck schmecken sollen. Also anscheinend wohl richtig gut. Und die sind halt unfassbar einfach anzubauen. Er sagt hier, man braucht nur ein bisschen Meerwasser und etwas Sonnenschein. Und ja, dann kann man halt diese Algen machen. Also würde mich mal interessieren, wie die schmecken. Er hat da auch wohl ein Patent drauf angemeldet. Und er könnte sich vorstellen, dass da auch wohl, hier steht noch in diesem Artikel, er hält es für realistisch, eine Rotalgenindustrie in seiner Heimat Oregon zu starten. Also auch für den menschlichen Konsum. Finde ich irgendwie interessant, wenn das auch so vor allem so einfach herzustellen ist, ohne viel Aufwand. Aber ob es wirklich nach Bacon schmeckt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
Das ist doch der perfekte Bacon-Ersatz für Vegetarier.
Ja.
Schön zum Grillen. Ich hab ein paar Algen mitgebracht.
Ist dann Faken. Aber gibt's nicht in Japan irgendwie einen Algenburger oder irgend sowas bei McDonald's? Da bilde ich mir das gerade nur ein. Es gibt auch diese Clickbait-Strecken, so irgendwie die exotischsten Burger von McDonald's in der ganzen Welt. Und gibt's da nicht in Japan auch so einen Algenburger oder sowas?
Keine Ahnung. Kann sein.
Ich vertraue mir in letzter Zeit nicht mehr so. Ich halte vieles für Einbildung mittlerweile. Mal gucken. Ich goggle mal Algenburger. Grill-Algenburger.
Der sieht ja schrecklich aus, der Grill-Algenburger.
Vegan und roh. Algenburger. Also ja, sowas gibt's. Ob heiß oder kalt, die pikante und würzige Alternative für alle, die nicht auf einen Burger verzichten wollen.
Boah, die ersten beiden Google-Ergebnisse sehen ja beide ekelhaft aus.
Der Grill-Algenburger kann kalt als Brotaufschnitt serviert. Als Burger-like mit brattauglichem Öl in der Pfanne oder gut bestrichen auf dem Grill zubereitet werden. Nee, das sieht schon eklig aus.
Ja.
Sind überhaupt Algen drin? Ja. 5% Meeresalgen. Ja, also gibt's dann wohl noch mehr Algen, die man essen kann.
Noch mehr Algen? Ha. Noch mehr. Oh Mann.
Der war nicht beabsichtigt, aber gut.
Leider ist es ja, ich find's irgendwie, dass es oft so ist, dass die Sachen, die man leicht herstellen kann oder die leicht sich auch reproduzieren, wie zum Beispiel irgendwelche Insekten oder so, die auch der Mensch essen könnte, irgendwie so eklig sind, oder? So irgendwelche Heuschrecken oder jetzt hier diese Algen. Ich glaube, ich könnte mich da nicht dauerhaft überwinden, das zu essen.
Ich denke, das ist vielleicht auch Gewohnheitssache, wenn du keine Alternativen mehr hast oder so.
Ja, dann wohl, ja.
Das kommt halt ganz drauf an, wie du sozialisiert wirst. Wenn du schon als Kind mit den Dingern gefüttert wirst.
Ja, stimmt.
Und die gut schmecken. Ja. Dann wird dir das auch später nichts ausmachen, denke ich.
Ich war jetzt eigentlich seit der letzten Folge krank. Oh. Bis jetzt. Und habe mich eigentlich die ganze Zeit nur von Zwieback ernährt. Und das ging auch. Zwieback und Tee. Ja. Das
ist jetzt sicher nicht so angenehm.
Ist nicht das Spannendste, aber es ging.
Aber Zwieback hat auch keine Beine und Augen und Fühler und irgendwas, ne?
Doch, wird doch aus den Zwiebaktierchen hergestellt.
Nee, das hast du falsch verstanden. Das wächst auf Bäumen.
Oh. Ja gut, dann habe ich das verwechselt.
Kennt ihr dieses Bruchzwieback? Das ist irgendwie cool. Das ist wie so ein Überraschungsei. Nein. Oder, es gibt so von, wie heißt nochmal diese Marke, die Zwieback macht?
Brand.
Brand, ne? Mit dem Kind drauf da. Die machen halt, glaube ich, auch von ihrer Produktion, was irgendwie zerbricht, kann man halt auch kaufen für ein bisschen günstiger und so. Da sind halt so kleine Stückchen drin und da ist dann halt manchmal auch Kokos drin und sowas. Da ist dann eine Überraschungsbox. Die meisten sind natürlich normal, aber ein paar hat man, wenn man Glück hat, kriegt man dann immer die besonderen.
Oh, was mir gerade einfällt, was ich heute gelesen habe und nicht weiter recherchiert habe. Weil wir gerade Essen hatten, was auf Bäumen wächst, fällt mir ein Spaghetti-Monster. Spaghetti-Bäume, Spaghetti-Monster. Irgendjemand klagt jetzt, weil Religionen bevorzugt werden und keine GEZ bezahlen müssen. Und deswegen sagt jetzt irgendeiner, dass er auch, dass das ungerecht ist und er auch keine GEZ bezahlen will und bezieht sich da irgendwie auf die Spaghetti-Monster-Religion.
Geil.
Okay.
Ich wollte es noch anklicken, aber dann war ich beschäftigt mit meinem eBay-Gebot, was ich in der Pre-Show erzählt habe. Und ja, dann habe ich das verpasst. Vielleicht kann ich das irgendwie nochmal genauer nachlesen oder finden, wo ich es gesehen habe.
Ja.
Nur gerade eingefallen. Sehr lustig. Hat jemand von euch mal Heuschrecken gegessen? Weil mich würde das zum Beispiel mal interessieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich so schlimm ist.
Ich habe das, glaube ich, mal in der CeBIT 2000 oder so habe ich das mal probiert. Aber ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Das schmeckte okay, meine ich. Tastes like chicken. Man kann das ja manchmal dann nicht so richtig einordnen. Also ja, das war auf jeden Fall nicht abstoßend.
Aber dieses Tastes like chicken sagt man jetzt fast allem, ne?
Ja.
So irgendwie, der Hähnchen ist mittlerweile so dieses Vergleichsobjekt. Für ungewohntes Essen so, ja, es schmeckt ein bisschen wie Hähnchen.
Genau.
Oder leicht nussig.
Ja.
Es würde mich mal interessieren, ich habe letztens irgendeine Sendung gesehen, wo so ein Chefkoch da war, der sich darauf spezialisiert hat, nur mit Insekten und so zu kochen. Ah, genau, in der Late Late Show war der. Wo es dann halt auch so frittierte Spinnenbeine und sowas gab. So behaarte frittierte Spinnenbeine.
Habe ich gerade CeBIT 2000 gesagt? Ich meinte Expo, falls ich das gesagt habe. Aber Spinnen sind schon eklig.
Ja. Aber Markus, auf der Expo war ich auch. Vielleicht waren wir gleichzeitig mal am selben Ort.
Bei der 2000 warst du auch?
Ja.
Ah, krass.
Vielleicht habt ihr Rücken an Rücken gegen irgendein Ausstellungszelt gepinkelt.
Zusammen mit dem Pinkelprinzen.
Ja.
Ja.
Ach ja, apropos Prinzen, was ich letztens so ein bisschen gelesen habe, also ich habe es grob gewusst, aber ich habe es auch schon fast wieder verdrängt, aber ich habe es nicht in der Art und Weise gewusst. Bei der Zeit waren Artikel online über die erste Moschee in Deutschland, die Wilmersdorfer Moschee, glaube ich. Nee, nicht Wilmersdorfer, auf jeden Fall irgendwo bei Berlin.
Doch, steht da. In Shownotes, oder?
Ja, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das Richtige rausgesucht habe.
Also, okay.
Das sieht eher nach was Falschem aus. Irgendwo bei Berlin, ich habe schon wieder vergessen, wie der Ort heißt, haben die halt während dem Ersten Weltkrieg, haben die gedacht, okay, wir brauchen irgendwie einen deutschen Dschihad quasi, also einen heiligen Krieg, der Deutschland und dem Osmanischen Reich und so weiter entgegenkommt, dass sich die ganzen von den Briten und Franzosen und so kolonisierten islamischen Länder dann auflehnen gegen ihre Besetzer. Und dann haben sie in dabei Berlin dann eine Moschee hochgezogen. Ich glaube um 1915. Die war dann zum Teil aus Holz gebaut und so. Also sie haben so ruckzuck hochgezogen, ne? Deutsche Gründlichkeit und alles schnell gebaut. Haben sich aber extra so religiöse Berater geholt und dann auch einen Prediger, der dann deutschlandfreundlich geredet hat. Und dann durften die islamischen Kriegsgefangenen, wurden da halt in die Nähe hingebracht und durften dann immer da freitags hin zum Gebet und so. Und etwas später haben sie dann wieder eingerissen. Ja, wo es halt drum ging, dass ne, die Geschichte halt Islam in Deutschland schon sehr viel länger verbunden ist. Aber dann habe ich da halt weiter drüber gelesen und dann, wie das so halt propagandistisch dann genutzt wurde. Und die haben dann extra eine Lagerzeitung gemacht, die natürlich zensiert wurde und wo dann auch halt geschrieben wurde, dass die Leute sich auflehnen sollen. Und möglicherweise, wenn sich da rekrutieren lassen, und es haben sich wohl ein paar tausend Leute dann rekrutieren lassen für die osmanische Armee oder so, um dann gegen ihre Besatzer zu kämpfen. Und man hat sogar, und das fand ich so lustig, Gerüchte gestreut in islamischen Ländern, dass der Kaiser konvertiert ist zum Islam und sich Haji Wilhelm Mohammed nennt.
Haji Wilhelm Mohammed.
Und sogar halt dazu bringt, dass in ganz Deutschland mittlerweile dann Leute konvertieren zum Islam. Also hat man halt absichtlich gezielt dieses Gerücht gestreut, was natürlich nicht gestimmt hat, aber
ja.
Finde schon super. Haji Halef, Haji Wilhelm Mohammed. Ja, super. Ist halt alles nicht so gut gegangen, weil man hat das Deutschland nicht so abgenommen und sind nicht viele übergetreten und sagen wir mal, es sind auch negative interne Berichte über den Islam dann veröffentlicht worden und dann hat Deutschland schon nicht mehr so gut dagestanden, aber ja. Tja.
Interessant.
Ich fand das sehr lustig, wo man nicht mehr viel drüber weiß. Und halt in diesem brandenburgischen Kaff erinnert halt jetzt nichts mehr dran. Das ist halt irgendein großer Parkplatz und da ist so eine Bodenplatte irgendwie. Erste Moschee in Deutschland. Und die Straße dahin heißt Moscheestraße. Und das war's.
Ist ja irgendwie nicht so toll, dass das gerade die erste Moschee war. Naja.
Ja. Aber was ich auch nicht gewusst hatte, dass war doch dieser Völkermord an den Armeniern durch die Türken, wo es jetzt auch große Streitereien gibt, weil die Türken das nicht zugeben wollen und so weiter und so fort. Und dass Deutschland da wohl ziemlich beteiligt war, also was logistisch und so und halt auch ideell Unterstützung geleistet hat. Ja, da haben sie wohl ein Talent in der Zeit.
Ja.
Aber jetzt wurde ja immerhin, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, jetzt sind wir wieder in Namibia. Da, wo du in der Bibliothek warst, um deine Schatzkarte zu finden.
Ja, genau.
Wurde jetzt erst einmal anerkannt, dass das Völkermord war.
Ah.
Von Deutschland. In der Kolonialzeit da.
Ja, ist ja richtig so.
Jetzt seit ein paar Tagen gibt es eine neue Leitlinie der Bundesregierung, die heißt: Der Vernichtungskrieg in Namibia von 1904 bis 1908 war ein Kriegsverbrechen und Völkermord.
Ja.
Hat ja gar nicht lang gedauert.
Ja, alle schon gestorben, die da. Naja.
Und ist das jetzt noch mit irgendwelchen Entschädigungszahlen verbunden? Zahlungen?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vor irgendeiner Weile wurde mal irgendwie geklagt oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber zumindest können sie sich mal entschuldigen.
Ja. Weil das ist ja die gleiche Diskussion auch. Wegen der des Dreieckshandels, also dass die ganzen Sklaven von Afrika nach Südamerika und Mittelamerika transportiert wurden und man überall alle ausgebeutet hat und so weiter, also in der Kolonialzeit, dass da viele afrikanische Staaten sich auch zusammengeschlossen haben und dann mal errechnet haben, dass sie irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube 777 Billionen Dollar eigentlich an Reparationsleistungen haben wollen. Wenn man so mal alles zusammenrechnet, so was an menschlichen Schäden gewesen ist, aber auch an Raub an Kultur und wenn man dann errechnet, was die mit den ganzen Ressourcen und sowas angestellt haben und dass die Industrieländer sich jetzt sozusagen zu dieser sogenannten, in Anführungszeichen, ersten Welt aufgeschwungen haben, dass sie im Prinzip so viel zahlen müssten, um das wieder gut zu machen. Und die ganzen Kolonialstaaten weigern sich jedoch, das so als so die Schuld irgendwie einzugestehen, eben aus dem Grund, weil sobald man die Schuld auf sich nimmt, das auch irgendwie justiziabel werden könnte und dass dann da womöglich irgendwelche Gerichtsverhandlungen kommen. Das ist ganz interessant eigentlich.
Krass. Ja, ich weiß nur nicht, ich habe da irgendwie nicht so eine richtige Meinung zu, bis wie lang solche Reparationszahlungen irgendwie sinnvoll sind. Oder was gerecht ist, dass man die zurückzahlen muss.
Also ich habe jetzt mal nachgeguckt, es gab auf jeden Fall eine Klage 2002 von in den USA von einem Herero-Führer, der vorher schon in Den Haag gescheitert war, der gegen die Bundesrepublik Deutschland dann als Nachfolger, also als völkerisch identisch mit dem Deutschen Reich, geklagt hat gegen Deutschland. Und das ist auf jeden Fall gescheitert. Ja, und hier steht, eine endgültige juristische Klärung könnte wohl nur Namibia durch eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof herbeiführen. Die Zulässigkeit eines solchen Verfahrens wäre allerdings ebenfalls problematisch.
Ja. 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 Ich finde das auf der anderen Seite auch immer krass, wenn so um Entschädigung geht und sowas. Ich meine, ich hätte das letztens irgendwann in so einer TV-Dokumentation gesehen, dass in North Carolina irgendwo Menschen sterilisiert wurden, teilweise ohne das Wissen von denen selbst und so. Und die haben jetzt irgendwie, weiß ich nicht, erst vor ein paar Jahren oder so, vor ganz kurzer Zeit haben die erst das zugestanden bekommen, dass die auch dafür entschädigt werden. Aber es ist irgendwie noch nicht so richtig geregelt, wann genau entschädigt wird. Und die Opfer, die zwischen 1930 und 75 oder so geboren sind, da sind halt auch schon viele von gestorben und so. Und die sterben natürlich auch weiterhin, ne? Während da halt noch diskutiert wird, ob ihnen jetzt diese Entschädigung zusteht. Und sowas finde ich dann irgendwie immer bescheuert.
Ja. Ja, ist irgendwie so. Ich meine, gut, davon
eben. Du bist gerade irgendwie so weit entfernt, oder?
Ja, also ich hab mein Mikrofon hochgeklappt und
ach so.
Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, warum ich das gemacht habe.
Okay.
Das sind auch die Nachwirkungen meiner Krankenzeit.
Okay. Sieht stylisch aus.
Ja. Ich meine, davon lebt ja jetzt niemand mehr von 1904 bis 1908.
Nee.
Die Lebenserwartung da war vermutlich eh geringer und das geht ja jetzt nur noch an die Angehörigen. Aber okay, ich finde es halt auch in anderen Sachen jetzt gerade bei diesen, jetzt ist ja gerade dieser eine Prozess abgeschlossen gegen den NS-Typen da in Lüneburg.
Mhm.
Und irgendwo anders hat die Staatsanwaltschaft jetzt auch Anklage erhoben gegen einen ehemaligen Auschwitz-Aufseher.
Ja.
Ich glaube in Nürnberg oder so, kann mich auch vertun. Da versucht man jetzt halt auch noch, ne, das ist ja eigentlich alles viel zu spät. Aber halt die, ja, die man jetzt noch erwischt, die noch am Leben sind, ist so die letzte Chance, irgendwie noch was zu machen.
Ja, ich glaube, den du zuletzt genannt hast, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob der das war, das hat mich auch gewundert, dass der wurde dann sogar vor das Jugendgericht gestellt, weil die Taten hat er dann begangen, als er noch 18 oder 20 war oder so.
19, glaube ich.
Ja.
Da muss jetzt erst festgestellt werden, ob das halt auch zutrifft und so. Und er wird, deswegen bin ich ja auch drauf aufmerksam gekommen, weil halt jetzt, ne, da ist ein paar 90-Jähriger, der vor der Jugendgerichtskammer oder Jugendkammer oder wie das heißt, dann von dem Gericht verhandelt wird. Ja. Naja.
Ja.
Ich habe auch letztens gelesen, ich glaube, im Bildblock war das sogar von der Allgemeinen Zeitung aus Namibia, die von der Fasnachtsparty berichtet hat, die da stattfand, wo du dann auch Leute gesehen hast, die sich als Ku Klux Klan verkleidet haben oder mit schwarzer Farbe angemalt haben und dann von dem fröhlichen Karnevalsverein in Namibia da berichtet haben.
Ja.
Und dann mal darauf hingewiesen wurden, dass das irgendwie nicht so gut ist.
Also was muss ich immer an Prinz Harry denken mit seiner Nazi-Sache da, ja, mit seinem Nazi-Kostüm.
Das ist dann halt die deutsche Tradition in Namibia.
Ja.
Und denen, die noch da leben. Naja.
Ja.
Ich hab gut, noch das eine, war die Geschichtsstunde jetzt. Ja, Entschuldigung.
Genau. Ich habe noch eine Frage an dich, Spritti. Du bist doch der, mittlerweile wirst du ja zum ultimativen Rasierexperte und ich finde das auch total interessant. Aber jetzt wollte ich dich mal fragen, kann man überhaupt eine Empfehlung aussprechen für irgendwie, Ich finde das zwar interessant, möchte aber nicht so viel Geld dafür ausgeben, also für so eine Sammelleidenschaft, wie du sie entwickelt hast, ne? Aber könntest du sagen, irgendein Nassrasierer oder irgendwas Wertiges, wo man, der gut ist und den man halt auch lange benutzen kann oder so, gibt's da irgendwas? Weil ich habe immer, also bei mir ist es momentan so, ich bin bisher mit den 3-4 Elektro-Trockenrasierern, die ich bisher ausprobiert habe, immer ganz schlecht zurechtgekommen, hatte da immer totale Hautirritationen und habe ansonsten immer auf so Nassrasierer vom Supermarkt zurückgegriffen. Gibt's denn da irgendwas Cooleres oder Besseres oder Tolleres, ja, wo man sich vielleicht einmal was anschafft und das auch länger nutzen kann?
Also es hängt natürlich erstmal davon an, was für einen Haarwuchs du hast und wie empfindlich deine Haut ist. Ja. Da du jetzt gesagt hast, dass du Irritationen hattest oder so, gehe ich mal nicht direkt vom, also es gibt halt unterschiedlich aggressive Modelle. Manche, die Forscher vorangehen, manche, die etwas sanfter sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass so ein sanfteres Modell eins ist. Dann kannst du entweder hier aus Deutschland Merkur nehmen, 34C, so ein Standardmodell, was empfohlen wird.
Und ist das dann mit diesen zwei Klingen, die du...
Ja, okay. Und dann Mühle ist ein anderer deutscher Hersteller. Der hat ein Modell, das heißt ein R89, was identisch ist mit dem Edwin Jagger 89. Und den findet man sogar auf Amazon. Okay. Da gibt es Modelle, die kosten, sagen wir mal, zwischen 20 und 25 Euro. Das ist so... Das muss man schon für so ein Teil dann ausgeben.
Ja, ich meine, das geht ja noch, aber wie lange hält denn sowas, oder wie lange?
Boah, wahrscheinlich dein Leben lang.
Ehrlich, mit der einen Klinge, oder was?
Nein, nicht mit der einen Klinge, um Gottes Willen.
Ich dachte schon.
Der Rasierer selbst. So eine Klinge hält 6, 7 Rasuren. Kommt auf die Klinge an, kommt auf deinen Haarwuchs an und so weiter und so fort. Aber so, sagen wir mal, zwischen 5 und 10 Rasuren kann man mit so einer Klinge machen, dann schmeißt halt weg. Aber so eine Klinge kostet halt auch nur ein paar Cent.
Ah, okay.
Also halt im Unterschied jetzt zu das, was du im Supermarkt bekommst, diese 3, 4 Klingendinger da von Mach irgendwas, ja. Die kosten ja einiges mehr. Also bezahlst halt für eine Packung Klingen mit 10 Klingen oder so bezahlst du 1-2 Euro oder sowas.
Ja, cool. Also ich bin schon gespannt, falls du deine YouTube-Serie da noch startest, dann muss ich auf jeden Fall gucken, was ich cool finde.
Was ich sagen will und was auch für andere gilt, die unbedingt ihre Systemrasierer behalten wollen,
guck mal, ob
Systemrasierer sind, das ist jetzt Gillette und, Wilkinson, die du im Supermarkt bekommst. Wenn ihr Probleme habt oder schaut mal, dass ihr einfach diesen Dosenschaum wegschmeißt und schaut euch nach einer einigermaßen guten Rasiercreme um. Es gibt zum Beispiel, wenn ihr bei Amazon guckt, müsst es zum Beispiel von Pro Raso oder von Taylor of Old Bond Street Cremes und Seifen geben. Die sind, und dann mit dem Pinsel die aufschäumen, die sind qualitativ schon so eine Stufe über dem Dosenschaum, das macht schon einiges aus, wenn man halt nicht unbedingt auf seinen Systemrasierer verzichten will. Das ist, also, da habe ich schon von einigen gehört, die halt gesagt haben, das macht schon viel aus.
Ja, cool.
Ja.
Danke, danke.
Aber gerne für Fragen stehe ich dir gerne offen, kann dir alles Mögliche erklären.
Ja.
Mache ich in letzter Zeit öfter. Ja. Wenn es nicht so ein Nischending wäre, könnte ich das, glaube ich, zum Beruf machen.
Ja, warum, ey? Also ich finde, das hat Potenzial. Also gibt es da so viele Deutsche, die auf YouTube da Rasierer erklären oder vorstellen oder so?
Es behält sich einigermaßen Grenzen. Aber es nimmt halt zu in letzter Zeit. Halt im Kleinen nimmt es zu. Es wird immer ein Nischenprodukt bleiben. Aber was ja eigentlich auch ganz gut ist. Aber es nimmt in letzter Zeit schon etwas zu. Vielleicht auch einfach durch die Vernetzung, durchs Internet und so Möglichkeiten.
Ja.
Ja.
Was?
Nerd!
Warum?
Nee, das war auf mich bezogen.
Ach so.
Ja, ich habe mich auch eigentlich noch nie nass rasiert. Ich musste mich da auch noch mal schlau machen, Spritti.
Ja.
Hast du eigentlich auch mal was niedergeschrieben irgendwo, wo man es nachlesen kann? Anstatt dich immer persönlich... Anstatt dass man persönlich mit dir sprechen muss, das ist ja furchtbar.
Ja, das reicht, wenn wir das alle halbe Jahre machen. Ne?
Ja, eben.
Es stört mich eigentlich schon, dass Markus jetzt wieder so zeitig zurück ist. Ich habe mich so an Apfelkern und mich allein gewöhnt und dann taucht ihr wieder auf und vertreibt die Arme.
Aber ich muss euch auch mal loben. Ich fand die Sendung echt unterhaltsam für mich als Zuhörer.
Wir haben uns bemüht und haben zwischenzeitlich auch einige technische Probleme amateurhaft gemeistert, so gut wir das konnten.
Ja, also ich habe auch alle Folgen nachgehört, aber ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, ob ihr nicht schon mal überlegt habt, zwischendrin mal jemand Neues zu casten.
Ja, wir hatten irgendwie Hoffnung, dass irgendwann irgendjemand mal zurückkommt.
Ja.
Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Achso, aufgeschrieben habe ich noch nichts großartig. Also ich bin halt in Gruppen aktiv und in Foren, wo ich ab und zu mal was schreibe, aber das sind eher alles Nerds. Ich habe einen Instagram-Account. Instagram.com/SprittyShaves zusammengeschrieben, also Spritty und dann Shaves. Wo ich ab und zu so Bilder poste von meinen Rasuren des Tages, von meinen Ausstattungen. Wie das dann heißt, wo man sich so ein bisschen was anschauen kann. Jetzt die letzte Woche kam halt nichts, weil ich krankheitsbedingt auch mich auch nicht rasiert habe, großartig. Ich nicht so in der Lage dazu war. Ja, übrigens, Connor, wie hast du mich da gefunden? Weil ich hatte ihn kaum erstellt und schon hatte ich so eine Nachricht, dass du mich geedit hast. Also, es war etwas creepy.
ich frage mich gerade, wie das war, ob entweder. Hattest du mir schon gefolgt damit oder bist du mir gefolgt?
Nee, ich habe das nachträglich gemacht.
Nee, dann hast du das wahrscheinlich mit irgendeiner E-Mail-Adresse angemeldet, dass ich direkt benachrichtigt wurde, dein Freund so und so ist jetzt als Shavy Spritz auf Instagram.
Okay, weil ich hatte noch kein Bild hochgeladen oder ist vielleicht ein Bild, hat es gerade eingerichtet und schon so, Connor folgt dir jetzt nicht so, oh, okay.
Ja, das Internet halt, ne? Man muss echt aufpassen.
Ja.
Ja,
ich weiß nicht, das mit dem YouTube-Kanal habe ich erstmal noch ein bisschen nach hinten gestellt oder auch Blog, ich weiß nicht. Ich habe manchmal halt so, da habe ich Lust, was zu machen und dann fehlt mir die Motivation. Deswegen will ich eigentlich nichts so anfangen, was ich dann nach einer Weile nicht mehr weiterführe. Das wäre dann auch irgendwie doof.
Wie wäre es denn mit Vorproduzieren, sodass du schon für 6 Monate im Voraus hast und dann fängst du an zu veröffentlichen? Dann hast du immer so einen Puffer.
Ja. Du meinst, wie das mit unseren Podcasts alle halbe Jahre machen?
Ach so, ja, genau.
Das ist halt auch anstrengend, ne? Ich meine, für diese Folge mussten wir auch recherchieren, was passiert in einem halben Jahr, was ist dann mit diesem komischen New Horizons, ach ja, das kommt ja dann an, was wird man dann wahrscheinlich sehen können und dass wir jetzt drüber reden können, ne?
Ja.
Und dann halt hoffen, dass auch in einem halben Jahr das alles so stimmt.
Stimmt. Ja.
Aber mir geht das auch so wie dir, also ich habe auch mal überlegt, so zwischendrin, ich hätte richtig Lust, irgendwie nochmal wieder irgendwie einen Blog zu machen. Gerade irgendwie auch so zu so Rezension schreiben, zu Filmen, Serien, Spielen und so weiter, wie ich das früher halt auch gemacht habe, so ein bisschen, also ohne so privates Zeug dabei. Ich habe auch schon eine Domain und alles, aber so richtig sage, okay, go, jetzt mache ich das. Da denke ich mir mal, nee, ich habe dann auch bald wieder keine Zeit mehr und dann liegt das wieder so lose rum und nichts passiert und das ist auch blöd. Also, ich kenne das Problem. Ist immer ein bisschen ärgerlich.
Ich hätte auch prinzipiell Bock, halt noch so irgendwie zusätzliche Podcasts zu machen. Zum Beispiel einen, wo ich dann halt, keine Ahnung, über Comics rede oder einen, wo ich dann über Serien rede und einen, wo ich über Rasieren rede mit irgendwelchen Gesprächspartnern. Aber ich habe halt keine Gesprächspartner. Allein macht das ja auch keinen Spaß. Das ist ja dann auch nicht
also, so. Da gibt's diesen Markus und so einen Apfelkern, die haben bestimmt Zeit und Lust.
Podcast. Noch einen.
Frag doch mal.
Ja, also ich meine, wir reden ja hier über was, aber halt einen so monospezifischen Podcast. Und das kann ich ja nicht alles hier rauslassen, über was ich gerne reden würde, weil...
du kannst mit den beiden neuen Podcasts zusätzlich machen. Aber du wolltest dann auch jemanden haben, der genauso sozusagen Enthusiast ist für die jeweiligen Themen
wie
du.
Wär halt vorteilhaft, ja.
Aber das wäre vielleicht auch eine Idee, dass es gibt ja mehrere Podcasts, einige sind ja auch ziemlich gut und du bist ja auch wirklich ein Experte, gerade bei Serien und jetzt mittlerweile auch bei Comics, glaube ich, dass du da auch ein gern gesehener Gast wärst oder vielleicht auch ein Dauermitglied. Also da gibt es bestimmt ein paar, die Lust hätten.
Ja. Machen wir mal weiter. Nächstes Thema, was mir eine Frage, die ich mir oft stelle. Warum 8 Stunden schlafen, wenn 2 bis 4 reichen?
Ja, ich habe da heute so einen Artikel gelesen, würde aber kurz mit einer Einstiegsfrage bei euch mal vorfühlen. Wie lange schlaft ihr denn so im Schnitt? Und seid ihr dann, oder wie lange braucht ihr, um ausgeschlafen zu sein?
7, bei Alkohol 9.
zu wenig. Also ich schlafe zu wenig und brauche mehr, um ausgeschlafen zu sein. Und zwar egal, wie lange ich schlafe. Also ich schlafe zu wenig. Jetzt sind vielleicht so 6 Stunden, 7 Stunden, je nachdem. Weil ich gehe relativ spät ins Bett, denke dann aber, ich kann auch nicht so lang schlafen oder ich kann es halt wirklich zeitlich nicht. Und ich fühle mich danach immer nicht erholt. Aber selbst wenn ich dann mal keinen Wecker stelle oder so am Wochenende, wo ich ausschlafen kann und dann 9 Stunden oder so penne oder sowas oder sogar noch etwas länger, fühle ich mich danach auch immer noch müde. Also keine Ahnung.
Dann fühle ich mich irgendwie erst recht müde, wenn ich das mal schaffe, so lange zu schlafen. Dann bin ich richtig kaputt an einem Tag.
Ja, oder wenn man zwischendrin mal irgendwie anfängt, irgendwie 1 Stunde zu schlafen oder wegdöst, ne, und dann aufwacht, dann ist man irgendwie mal komplett fertig. Nein, aber das gibt einen Doktoranden, der heißt Akshat Rathi, der ist heute Journalist. Der hat einen Selbstversuch gemacht und versucht, mit möglichst wenig Schlaf auszukommen. Und zwar dadurch, dass er statt wie jeder normale Mensch dann irgendwann ins Bett geht und seine 6, 7, 8 Stunden schläft, über den Tag verteilt 6 mal 20 Minuten schläft. Und das hat er irgendwie ein ganzes Jahr durchgehalten.
Boah.
Und hat sich aber nach seinen 20 Minuten Schläfchen, alle 6 Stunden, genauso erholt gefühlt wie die Leute, die eben sonst morgens aufstehen. Also er hat dieses Ausgeschlafen-Gefühl dann 6 Mal täglich gehabt.
Das sind diese Powernaps, ne?
Ja, irgendwie sowas. Und der hat halt sein ganzes Leben auch darauf ausgerichtet, dass er das machen kann. Also ist aber dann auch früher irgendwie von Partys gegangen oder hat sich das immer so terminlich eingerichtet, dass er da seine 20 Minuten Schläfchen halten kann. Teilweise war er dann auch immer vor dem Wecker wach, brauchte gar nicht so viel und war relativ lange dann, also ein Jahr, ausgeschlafen mit 2 Stunden Schlaf am Tag und hatte dann natürlich viel mehr Zeit für andere Dinge. Und da habe ich mir überlegt, dass das eigentlich echt cool wäre, weil ich bin auch jemand, der lange schlafen kann, aber ich fühle mich dann immer schlecht und habe ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, mit der Zeit hättest du auch was Sinnvolleres machen können.
Ja.
Also für mich wäre das, glaube ich, nicht möglich, weil ich habe schon so Probleme mit dem Einschlafen, also pathologisch schon, dass ich dann die halbe Stunde bräuchte ich schon, um überhaupt einzuschlafen mindestens. Das
ich
geht gar nicht.
Das ginge eventuell bei mir schon. Ich habe dann Probleme mit dem Aufstehen. Ich habe oft, wenn ich wach bin, dann denke ich, oh nee, jetzt nochmal umdrehen, komm, noch eine halbe Stunde, noch 20 Minuten. Das heißt, diese Powernaps wären dann auch nichts für mich. Vielleicht, ich weiß es nicht.
Aber reizvoll ist das schon, also ich würde es auch gern so können.
Also der hat wohl irgendwie 3 Wochen gebraucht, um sich daran zu gewöhnen. Kann ich mir gut vorstellen, dass man am Anfang halt einfach nicht einschläft so schnell. Ja. Aber wenn man dann irgendwann erstmal so müde ist, dass man dann vielleicht doch in diesen Phasen dann schnell einschläft und dann nach 20 Minuten aber wieder aufwacht, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann reinkommt. Also ich bin auch jemand, der relativ schnell einschläft. Also ich brauche eigentlich mich nur hinlegen, 2 Minuten warten und dann kann ich auch schlafen, wenn's dunkel und ruhig ist oder so. Aber
also. Mein Vater kann das machen, das ist sehr geil. Der ist so, der setzt sich in seinen Sessel und zack, schläft direkt ein. Und halt kurz drauf steht er wieder auf und das war's dann. Ne? Dann hat er sein Nickerchen so gemacht. Ab und zu, der kann das. Aber der kann wirklich auch so, zack, muss sich nur hinsetzen und schläft ein und ist weg. Das ist faszinierend.
Was mich eigentlich wundert, ist, dass, wenn ich das jetzt noch so richtig im Kopf habe, dass das ein bisschen dauert, bis der REM-Schlaf überhaupt einsetzt und der auch so wichtig ist, um sich irgendwie Sachen abzuspeichern und Sachen vom Tag auch zu verarbeiten. Und ich frage mich, ob der dann in diesen 30 Minuten auch diese Tiefschlafphasen überhaupt reinkommt.
Ja. Ja, keine Ahnung. Was ich noch irgendwie vor allem schwierig bei der Sache finde, ist das irgendwie terminlich unter einen Hut zu kriegen. Also auch von der Arbeit, da kann ich mir halt auch nicht aussuchen. Okay, jetzt tschüss, ich gehe mal kurz 20 Minuten schlafen. geht schon mal überhaupt nicht. Aber es stimmt auch, also wenn man das zu lange macht, das hat schon auch negative Auswirkungen so auf Dauer. Ja. Weil gerade im Schlaf regeneriert sich halt auch so das Gehirn, ne? Und kann sich auch von Schadstoffen reinigen. Deswegen soll man also schon ein bisschen länger schlafen auch mal.
Ich meine, wenn man da so ein Profi drin ist und man kann wirklich irgendwie auf Kommando einschlafen, dann wäre das doch auch zum Beispiel voll geil, wenn du mal irgendwie eine Städtetour machen willst oder so, ne? Wenn du mal 2-3 Wochen Zeit hast, um irgendwie durch Europa zu fahren, kannst du immer in den Zügen kurz eine halbe Stunde wieder schlafen. Alles klar, geht weiter geht's. Musst du nur ab und zu eine Dusche finden. Bist die ganze Zeit on Tour und kannst die ganze Zeit was erleben. Cool.
Ich hatte mal einen Klassenlehrer, auch noch in der Oberstufe in Deutsch und in Geschichte. Und normalerweise, ne, wenn du eine Klassenarbeit geschrieben hast, dann musstest du ja warten, bis die Lehrer die Arbeiten korrigiert haben. Manchmal warst du froh, dass du warten musstest, dass du nicht gleich zurückbekommen hast. Aber der war auf jeden Fall, keine Ahnung, wir haben Deutscharbeiten Oberstufe sind ja dann schon etwas umfangreicher, ne? Oder egal, Klassenarbeiten allgemein, also auch in Geschichte oder sowas. Und der hat dann, wir haben dann an einem Tag geschrieben und am nächsten Tag hatten wir den wieder und da haben wir sie schon wieder zurückbekommen. Und dann haben wir halt ihn irgendwann mal gefragt, wie er das macht und dann hat er gesagt, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, dass Schlaf notwendig ist. Also verzichte ich auch drauf und korrigiere die Klassenarbeiten. Ich vermute mal, er hat das halb im Schlaf, halb im Spaß gesagt, aber von der Art her könnte ich mir auch vorstellen, dass er auch irgendwie so ein Roboter oder so war und wirklich keinen Schlaf gebraucht hat.
Also, es gibt schon Techniken, wie man so Klassenarbeiten deutlich schneller korrigieren kann. Ich weiß auch nicht, wie groß dann euer Kurs war.
20 Leute, 25 Leute oder so.
20 Leute. Wenn das ein erfahrener Lehrer war, ich nehme an, der war wohl schon auch ein bisschen länger im Job,
ja,
dann wird er so eine Klassenarbeit, wenn er sie konzipiert, auch gleich mit einem passenden Korrekturbogen erstellt haben, wo er dann im Prinzip für jeden Schüler nur noch einen so einen Bogen hat, abhakt, was steht drin, was steht nicht drin, da das zusammenrechnet, Note fertig und dann hat das erledigt. So, das geht schon relativ schnell. Also wenn man das gut vorbereitet, und ein bisschen Erfahrung, schafft man bestimmt eine Klausur in 20 Minuten. Und wenn er das gut hinkriegt, warum nicht?
Tja, cool.
Also das ist natürlich dann schon aber auch wirklich sehr schnell gemacht und nicht immer ganz so 100% gründlich, wie es erwartet wird. Ne, also vielleicht nicht alle Rechtschreibfehler noch korrigiert oder nicht noch ein zweites Mal drüber gelesen, aber theoretisch schon möglich.
Sie sind entzaubert, Herr Wirt.
Wo wir gerade über Klassenarbeiten reden, habt ihr das heute mitbekommen mit der 5 in Mathe, mit dem Schüler?
Nein, ein Schüler hat eine 5 in Mathe?
Ja, unglaublich, ne?
Oh mein Gott.
Aber er musste dann diese Arbeit vom Vater gegenzeichnen lassen und hat die Unterschrift dann gefälscht. Ist aber daraufhin irgendwann, weil ihm das schlechte Gewissen plagte, zur Polizei gegangen und hat sich selbst angezeigt wegen Urkundenfälschung. Und nach Rücksprache mit dem Vater, der wohl von dem Vorgehen auch wusste und das irgendwie gebilligt hat, dass der Sohn das irgendwie macht, hat er dann nachher die Selbstanzeige zurückgezogen.
Der Name des Schülers war übrigens Fritzchen.
Ja, nein. Ist sogar ein Spiegel-Online-Artikel von, das heißt, es stimmt.
Wie krass, sich selbst anzuzeigen dann.
Ja.
Der Vater hat bestimmt nichts davon gewusst. Der hat dann nur gedacht, dass sein Sohn nicht noch mehr Stress bekommt. Sag ich mal, ich weiß davon.
Kann auch sein.
Krass. Ja, da wollen wir noch über eine Serie reden.
Jo, gerne.
Okay. Moment. Hier ist alles so voll auf meinem Soundboard. Ah, da ist es.
Okay, here we go. You get cash bonuses for nudity. 911 calls. A cat fight. We are selling true love here. True love, people.
Welcome to Everlasting.
Her husband was physically abusive.
Use it. I'm just sick of being a manipulative bitch.
Leave your conscience at the door. I need your head in the game.
Get me some good TV.
I need a kiss on this date.
I want tripping panties and I want it hot.
I want you to do it in front of the other girls.
He's gonna pick me.
I would like to see somebody deserving one.
Yes! Have a good show, everybody. The crazier, the better.
Ja, die Show heißt Unreal und ist im Prinzip eine Reality-TV-Show, so vergleichbar mit dem Bachelor. Es gibt also einen jungen Mann, der da irgendwie 10 Frauen oder noch mehr Frauen zur Auswahl hat und die leben alle zusammen in der Villa und ne, das Konzept ist ja prinzipiell bekannt. Ich weiß nicht, ob er so Shows guckt.
Nee, aber man hört davon. Ja.
Ich schaue das auch nicht, aber die haben ja so eine gewisse Volkschaft. Und diese Serie spielt quasi im Hintergrund, findet im Hintergrund statt. Also zeigt halt das hinter den Kulissen. Also Hauptdarsteller ist Rachel Goldberg, mitgespielt von Sherry Appleby, die eine Reality-TV-Producerin ist. Und diese Show, also sie heißt Everlasting, hat dann halt mehrere dieser Producer und die heißen, die produzieren dann gewisse der Kandidaten. Also sie finden Kandidaten, sagen wir mal 4, 5 von den Mädchen, Frauen und suchen die nach bestimmten Kategorien und produzieren die dann. Also manipulieren die, sagen hier, geh lieber mal so ran oder sorg doch mal dafür, ne, greift dem halt auch mal den Hintern oder mach das und das oder stellen so manipulative Fragen oder geben den Informationen halt alles, um das, was sie dann auf Kamera aufnehmen, um dann ein bestimmtes Bild zu haben. Und man sieht auch direkt schon am Anfang so quasi in diesem Hauptraum, wo die ganzen Bildschirme dann sind, wo sich alles angeschaut wird. Und das ist dann so ein großes Board, wo die ganzen Bilder von den Frauen dann draufstehen. Und dann heißt es, okay, das hier, this is our bitch, this is our schoolgirl, this is our nun, also unsere Nonne und so weiter. Und dann werden die halt schon so vorsortiert, nach welchem Schema die dann produziert werden sollen oder manipuliert werden sollen. Für das gewünschte Ergebnis. Was schon relativ interessant ist. Hat natürlich auch so ein bisschen Soap-Elemente, die Serie. Und nimmt diesen ganzen Mythos da ziemlich auseinander. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich kann es mir gut vorstellen. Wahrscheinlich ist die Realität noch schlimmer. Und ansonsten spielt noch mit Constanze Zimmer oder Constance Zimmer. Die spielt quasi die Chefin. Die kennt man, also den Großteil der Leute kennt man so einigermaßen vielleicht vom Sehen, abgesehen von den Kandidaten, aber diese Prozentenleute. Ein noch der Hauptpunkt ist, dass Rachel, also unsere Hauptdarstellerin, in der letzten Staffel durchgedreht ist, am Ende sich an den Bachelor quasi rangemacht hat und dann anschließend mit dem Auto, was eigentlich für ihn und die Gewinnerin gedacht ist, in dem Auto, in dem die in den Sonnenuntergang fahren sollten, sie hat sich dann an ihn rangemacht, ist in das Auto gestiegen und weggefahren, woraufhin sie dann auch vor Gericht musste und eigentlich Sozialstunden ableisten muss und so. Also sie ist etwas labil, aber halt eine der besten Produzentinnen da. Also die ist halt sehr manipulativ. Ja, das ist halt dann noch so ein bisschen für den Drama-Effekt. Die Serie läuft noch. Die erste Staffel hat, glaube ich, 10 Folgen. Ist jetzt in der 7. oder 8. Folge. Ist aber schon für eine 2. Staffel bestellt und kommt auch ziemlich gut an. Ja, cool. Ich weiß nicht. Ich schaue halt Bachelor und so Zeug nicht, aber das hier, das finde ich schon relativ unterhaltsam. Interessante Charaktere und natürlich hat das alles so ein bisschen Soap-Effekt, aber ja.
Muss ich mal 1-2 Folgen von gucken.
Ja. Ich mag auch die weiblichen Hauptdarstellerinnen. Wenn ich die in Serien sehe oder so, finde ich immer sehr gut.
Ja. Bananen?
Vielleicht so 7/10. Ist nicht das hochwertigste Fernsehen, aber ich fühle mich sehr gut unterhalten. Und ich werde es auf jeden Fall weiterschauen. Ja. 7/10.
Cool.
Jo. Ja. Dann streue ich nochmal kurz so was ein. Du hast vor einiger Zeit über The Americans geredet.
Ja, die jetzt bei den Emmys gesnappt wurden. Keine Nominierung gegeben wurde, dafür irgend so anderes Zeug nominiert wurde. Die schauen sie die ganze Zeit bei allen Auszeichnungen vorbei. Entschuldigung, ja, du wolltest was sagen?
Ja, ich habe jetzt die ersten beiden Staffeln gesehen und kann dir nur beipflichten. Großartige Serie, wer es nicht gesehen hat, sofort nachholen. Und du hast vor längerer Zeit auch mal über Masters of Sex geredet.
Mhm.
Bin ich jetzt am Anfang der 2. Staffel, Folge 4 oder so. Gefällt mir auch sehr gut. Hätte ich gar nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt im Vorfeld.
Ich auch nicht.
Das hat mich doch sehr positiv überrascht.
Von der Themenbeschreibung habe ich auch gedacht, ja, nee, das ist wahrscheinlich nichts für mich, aber ja, es war. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, The Americans war die Sendung über in den 80er Jahren eine russische Schläferspionin in den USA, da habe ich schon mehrfach drüber gesprochen, und Masters of Sex geht um, mir fallen die Namen jetzt nicht ein, zwei amerikanische Wissenschaftler, die quasi so die Sexualität erforscht haben.
Ja, also, Masters und Johnson.
Genau. Die, ja.
Ja, beruht also auf tatsächlichen Personen, die Serie.
Ja. Ja, sehr schön. Ja, das sind auch zwei tolle Serien mit tollen Darstellern und.
Ja.
Ja, natürlich. Wir empfehlen hier nur gute Sachen.
Ja, wenn es Mist gewesen wäre, du hättest vorher erzählt, dass es Mist gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht erst erwähnt.
Ja. Ja. Gut, dann sind wir am Ende. Ich freue mich ja jetzt schon auf unseren Jahresrückblick, wenn Connor wieder mit dabei ist hier.
Ja, den müssen wir bald mal aufnehmen, ne?
Ja, ist ja gut, jetzt haben wir ja ein halbes Jahr Zeit, bis die ganzen Folgen ausgestrahlt sind. Dann wird so ungefähr Mitte Juli sein, vermute ich mal jetzt bei der Folge. Ich würde mal sagen, vereinbaren wir irgendeinen Termin Ende Juli, wenn du Zeit hast, ja, und wir auch. Ja. Und dann nehmen wir für die andere Jahreshälfte die Folgen auf.
Ja, super.
Ja, also müsst mir dann sagen, wann ihr ungefähr bei der Folge seid, weil für den Jahresrückblick, weil na, dann nehme ich mir da ein bisschen Zeit, aber so drumherum, das könnt ihr dann schon alleine machen.
Ja. Ansonsten könnt ihr dranbleiben, bis die Sendung vorbei ist. Dann gibt es noch einen kleinen Bonus-Zusammenschnitt, der wieder Bezug nimmt auf den Anfang der Sendung. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
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 Markus kann heute leider nicht bei uns sein. Er befindet sich gerade dabei, das Atomabkommen zwischen den USA und Iran fertig auszuarbeiten. Wir wünschen ihm viel Erfolg dabei.
Nein, doch.
Markus kann heute leider nicht bei uns sein. Der ist zurzeit in Iowa auf Wahlkampftour als Präsidentschaftskandidat der Republikaner.
Nein, doch.
Markus kann heute leider nicht bei uns sein. Der bereitet sich gerade vor auf seine Rolle als Streikbrecher im kommenden Streik
bei der Deutschen Bahn?
Nein, doch.
Eine kleine Auszeit hat sich genommen. Markus, der verwirklicht gerade seinen lebenslang gehegten Traum und arbeitet als Aktmodell an der École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris.
Nein, doch.
Markus kann heute leider nicht bei uns sein. Der jobbt zurzeit als Kühlerfigur für eine Gruppe Jugendlicher, die ein Wettrennen mit selbstgebauten Autos durch die Namibwüste fahren. Kann mir bessere Jobs vorstellen, aber okay, wenn er meint.
Wichtig ist, Sonnencreme zu benutzen, Markus, ja? Denk ja. dran.
Und viel trinken.
Nein, doch.
Markus kann heute leider nicht bei uns sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich mach's einfach mal, hat's ja nicht ausdrücklich verboten. Er hat in der Bibliothek ein altes Grundgesetz gefunden und auf der Rückseite war eine Schatzkarte drauf. Und jetzt ist er gerade mit Dejan Krüger unterwegs durch die Welt, um den Schatz zu finden.
Nein, doch.
Wie ihr mitbekommen habt, ist Markus zurzeit nicht bei uns dabei. Apfelkern und ich sind schon länger ein bisschen sauer auf ihn, aber wir haben es halt ein bisschen verheimlichen wollen. Aber ich muss es jetzt einfach mal raussagen, warum er nicht dabei ist. Er ist zurzeit bei einem Konkurrenzpodcast aktiv, der sich mit der Umweltverschmutzung von Urwäldern durch Affen beschäftigt. Also wer ihn im Moment hören will, wie er im Podcast spricht, der muss sich halt die neueste Folge der Müllaffen-Couch runterladen.
Nein, doch.
Was wir heute auch nicht haben, ist ein Markus. Denn der bereitet sich zurzeit auf einen Dreh für eine Doku für National Geographic vor und lebt seit 3 Wochen oder so in einer Gruppe von Kaiserschnurrbart-Tamarinen zusammen, um ihr Vertrauen zu gewinnen.
Nein, doch.
Leider nicht mit uns dabei ist Markus. Der ist zurzeit unterwegs und das ist eigentlich sehr abenteuerlich. Der ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, bei einer bayerischen Trachten- und Blasmusikgruppe aus dem Münsterland und die ziehen momentan durch die ecuadorianischen Anden in den Fußgängerzonen und spielen da. Ja, er hat uns auch ein klein bisschen Video geschickt, wo ich hier einen Einspieler draus gebastelt habe. Das ist das Live Markus in den Anden bei einem Konzertauftritt.
Ich bin immer wieder beeindruckt, wie vielseitig dieser Mann ist. Also, das ist unglaublich.
Unfassbar, ja.
Nein, doch.
Leider nicht mit uns dabei ist Markus. Und ich weiß, es gab diverse Gerüchte in den letzten Wochen, wo er eigentlich ist, was er wirklich macht. Und ich wurde jetzt dazu angehalten, euch die Wahrheit zu erzählen. Und die ist halt nicht sonderlich spektakulär. Markus sitzt daheim, hat momentan kein Internet und wartet auf den Techniker. Und der war bis jetzt noch nicht da.
Wie jetzt? Ist da nicht irgendwas mit Verschwörung und Drogenkartell? Wenigstens Mafia?
Nein, der hat gedacht, er muss sein Internet mal ändern und dann haben gesagt, ja, wir schicken einen Techniker vorbei und jetzt sitzt er daheim und wartet. Seit Wochen.
Klebt er wenigstens jetzt irgendwelche Zettelchen an die Tür? Internet-Defekt-Techniker ist informiert und jeden Tag darf er was Neues ausdrucken und dazu kleben.
Ja, der hat hier so viel Angst, dass er den Techniker verpasst, dass er nicht mal sein Haus verlässt. Der macht dann so Schilder an die Tür. Bitte einen Moment Geduld, bin gerade auf dem Klo. Öffne gleich, falls geklingelt wird. So Sachen. Ja, ist ja. Tragisch. Aber wir kennen das alle, wie das so ist mit den Technikern.
Oh